HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Wir werden spannende Tage in Hessen erleben. So ist klar, dass die Bayernwahl jetzt in den Umfragen durchschlägt. Alles ist möglich nach diesen Umfragen.
Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorg mich sehr.
Stimmungen sind keine Stimmen. Insofern sagen wir immer vor einer Wahl, das ist die aktuelle Stimmung. Ob das mit den Stimmen am Wahltag übereinstimmt, müssen wir abwarten. Da kann noch sehr viel passieren.
Sorgen Nummer eins in meinem Leben, das ist die Sorge, dass du von mir gehst.
Alles, was in Medien veröffentlicht wird, ob das Umfrageergebnisse sind, ob das Kommentare sind, natürlich beeinflusst sowas alles in irgendeiner Form den Meinungsbildungsprozess.
Wir haben schon immer das Phänomen gehabt, dass die Leute sehr aufmerksam solchen Umfragen gefolgt sind und dann auch zu taktischen Wahlentscheidungen gekommen sind.
Demoskopen sollten sich davon verabschieden, durch die Demoskopie gleich noch ein bisschen Politik mitzumachen.
Man muss sich vorstellen, jede Woche wird abgefragt im Namen der Bundesregierung, welche aktuellen Anliegen sind quasi wichtig.
Wie halt ich dich und wie gefall ich dir?
Und Politiker wiederum sollten nicht der Versuchung erliegen, mithilfe der Demoskopie ihre politischen Entscheidungen zu rechtfertigen.
Das ist meine Sorge Nummer 4.
Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre? Das ist die Frage, die Demoskopen ausgewählten Wählern stellen, sehr häufig, vor allem wenn an einem der nächsten Sonntage tatsächlich Landtagswahl ist, so wie jetzt in Hessen. Dann können all die vielen nicht befragten Wähler an den veröffentlichten Umfrageergebnissen sehen, was die natürlich nach wissenschaftlichen Kriterien repräsentativ ausgesuchten und befragten anderen Wähler gesagt haben. Und viele entscheiden danach, ob und wie sie selbst wählen, was wir wiederum als Umfragen wissen. Das heißt, Meinungsforschungsinstitute wollen möglichst präzise politische Stimmungsbilder liefern und liefern dann doch eher Entscheidungshilfen für all diejenigen, die sie nicht gefragt haben. Vor allem für die, die sich noch nicht entschieden haben. Und das sind in Hessen 44%, laut Umfrage natürlich. Wie kann man ohne diese 44% ein Wahlergebnis vorhersagen wollen? Eigentlich doch wohl gar nicht. Was ist sie also, die Sonntagsfrage? Wenn keine Wahlprognose, dann nur ein Stimmungsbild oder vielleicht eine besondere Form der Wählerbeeinflussung, die dann dazu führt, dass die Demoskopen letztlich daneben liegen oder daneben zu liegen scheinen, so wie zuletzt in Bayern? Wählen nach Zahlen, die Macht der Demoskopen, der Tag in HR2 Kultur. Bevor wir einsteigen in die Analyse der Analysen, sollten wir wissen, wovon wir sprechen. Das kann manchmal hilfreich sein. Wie entstehen Wahlumfragen? Was können sie abbilden und was bewirken sie? Kleine Einführung in ein kompliziertes Metier mit vielfältigen Wechselwirkungen, einfach erklärt von Christoph Scheldt.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Herr Klaus. Ich rufe an im Auftrag des Forschungsinstitutes Infratest DIMAP.
So klingt es, wenn die Meinungsforscher in der Berliner Zentrale von Infratest DIMAP ihrer Arbeit nachgehen. Und natürlich wird dann auch die vielleicht berühmteste aller Fragen gestellt.
Welche Partei würden Sie denn wählen, wenn am kommenden Sonntag die Bundestagswahl wäre?
Sie haben es nicht leicht, die Befrager der großen Meinungsforschungsinstitute. Infratest DIMAP erstellt zum Beispiel Umfragen für die ARD. Rund 1000 Menschen muss man ans Telefon kriegen, damit man von repräsentativ sprechen kann. Andere Institute befragen noch mehr. Ein Querschnitt der Gesellschaft sollte es sein. Junge, alte, Männer, Frauen aus allen Teilen der Republik. Wer angerufen wird, entscheidet ein Computer. Er generiert die Nummern überwiegend von Festnetz, aber auch von Handyanschlüssen. Denn gerade bei vielen Jüngeren ist das Handy der einzige Telefonanschluss. Die Primetime der Umfragenmacher ist der Feierabend der anderen. Angerufen wird zwischen 17 und 21 Uhr, wenn die meisten Leute zu Hause sind. Viele hätten am Abend aber schlichtweg keine Lust mehr auf Umfragen, weil vorher schon diverse Callcenter genervt haben. Das beklagt Manfred Güllner, der Geschäftsführer des Umfrageinstituts Forsa.
Wenn wir dann abends versuchen, jemanden zu bekommen, die sind schon 5-mal angerufen worden, dann ist es schwer, die nochmal dazu zu bewegen, uns ein Interview zu geben und denen klarzumachen, dass wir gar nichts verkaufen wollen.
Ist das begehrte Objekt der Befragung erreicht, kommen die nächsten Herausforderungen, sagt Michael Kunert, der Chef von Infratest DIMAP.
Wir veröffentlichen keine Rohzahlen.
Die Institute müssen die Ergebnisse gewichten. Ältere Menschen zum Beispiel sind leichter am heimischen Telefon zu erreichen und nehmen auch überdurchschnittlich häufig an den Umfragen teil. Wählerinnen und Wähler der AfD haben das, zumindest in der Vergangenheit, nicht gerne in Umfragen zugegeben. Die Wähler entscheiden sich zudem immer später. Was ein Befragter 3 Wochen vor der Wahl am Telefon sagt, ist also ohnehin nur bedingt aussagekräftig. Und noch schwieriger einzubeziehen sind die, die am Wahltag dann doch zu Hause bleiben, die spontanen Nichtwähler. Wie das alles zu gewichten ist, da hat jedes Institut so seine Art Betriebsgeheimnis. Aber es zeigt, die Meinungsforschung ist kein reiner Messvorgang, sondern Konstruktion. Ist der Wahltag mal vergangen, kriegen die Meinungsforscher wieder auf die Mütze, wenn ihre Zahlen vom Ergebnis abweichen. Doch dem liegt ein grundlegendes Missverständnis zugrunde, meint Forsa-Chef Manfred Güllner.
Das ist ein alter Spruch, den ich früh gelernt habe. Stimmungen sind keine Stimmen.
Güllner sagt, die Umfragen würden missverstanden als Prognose. Die gäbe es aber nur am Wahlabend um 18 Uhr. Denn dafür würden echte Wähler befragt, die gerade von der Urne kommen. Das ZDF ist deshalb zum Beispiel dazu übergegangen, auf seine Balkendiagramme im Politbarometer einen dicken Stempel zu drücken, keine Prognose, damit es auch jedem klar ist, Umfrage heißt Momentaufnahme. Trotzdem sind Umfragen mächtig, mächtiger als früher, denn zunehmend ist ein Phänomen zu beobachten. Umfragen beschreiben nicht nur die Stimmung, sie formen die Realität, gerade weil sich immer mehr Bürger erst spät entscheiden. Deshalb können Umfragen unbeabsichtigt Einfluss auf die Wahlentscheidung haben. Vom Bandwagon-Effekt sprechen die Forscher. Der Mensch gehört eben gern zur Gewinnerseite. Ein Effekt, der den Grünen in der aktuellen Situation nutzen könnte. Das Wahlergebnis in Bayern als eine Art Umfrage für die Wähler in Hessen. Es geht bei der Demoskopie eben nicht nur um das Betrachten des Demos, des Volkes. Die Umfragen sind sichtbar und sie haben Konsequenzen. Das liegt schon in der Logik der Produktion von Umfragen. Sie entstehen nicht von allein, sondern weil ein Auftraggeber Interesse an den Daten hat. Bei der Sonntagsfrage sind das meist Medien, die Ergebnisse sollen öffentlich werden. Und in der Berichterstattung geht es wieder nicht nur um die reinen Zahlen. Es wird analysiert, interpretiert, kurzum wieder auch konstruiert.
Christoph Scheldt, über das Entstehen der Vorwahlumfragen und ihre Wirkung, die vielleicht beabsichtigt, vielleicht auch nicht beabsichtigt ist. Jedenfalls sind sie wirkmächtig und das ist auch unser Thema heute. Thorsten Faas, Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Guten Tag nach Berlin.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir wollen sprechen über die Macht der Demoskopen, so haben wir unsere Sendung heute überschrieben. Diese Macht wächst den Umfragern irgendwie zu, indem wir ihre Umfragen ernst nehmen. Und was uns Medien, also uns selber angeht, sie sogar beauftragen, die Demoskopen. Und indem wir die Daten dann veröffentlichen, die sie erhoben haben und zusammengerechnet haben, beeinflussen wir wieder das, was wir gerade testen, also die Stimmung. Dieses gegenseitige Beeinflussen dieser Circulus Vitiosus ist unvermeidlich, oder?
Ja, Sie haben das jetzt so ganz selbstverständlich dargestellt und natürlich ist es auch eine richtige, eine korrekte Beschreibung. Heißt aber nicht, dass es auch in der Öffentlichkeit immer so ankommt. Man merkt es immer daran, wenn am Wahlsonntag plötzlich vielleicht ein bisschen andere Zahlen dann plötzlich über die Bildschirme gehen, als man das im Vorfeld erwartet hat, dann heißt es immer, die Demoskopen, jetzt lagen sie schon wieder daneben. Es könnte genauso gut sein, dass sie einfach zum Zeitpunkt ihrer Umfrage genau richtig lagen, dass aber die Veröffentlichung der Umfrage dann bestimmte Veränderungsprozesse in Gang gesetzt hat, weswegen dann am Wahlsonntag, Klammer auf, ist vielleicht ja auch gar nicht so schlecht, das Ergebnis ein anderes war, als man es im Vorfeld erwartet hat. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass es diese Wechselwirkung gibt zwischen Wählerinnen und Wählern, die befragt werden, die auf Umfragen reagieren, die am Wahlsonntag ihr Kreuzchen machen. Aber das ist manchmal genau so ein Punkt, der in der Öffentlichkeit ein bisschen zu kurz kommt.
Das bedeutet dann aber, dass nicht nur die Auftritte der Wahlkämpfer, die Fernsehshows mit ihnen, die Duelle, die Veranstaltungen der Parteien, die Plakatierungen, sondern eben auch diese Vorwahlumfragen ein Teil des Wahlkampfes sind.
Absolut. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Umfragen heutzutage veröffentlicht werden, dann kann man sogar sagen, dass sie ein bedeutender werdender Teil von Wahlkämpfen heute sind. Denn es gibt einfach mehr Umfragen heutzutage, als das bei früheren Wahlen. Das gilt für die Bundes- wie auch die Landesebene der Fall gewesen ist. Ob damit auch ihr Einfluss zwingend größer und für alle Zeiten größer geworden ist, weiß ich gar nicht. Aber man kann sich zumindest vorstellen, dass es Konstellationen gibt, in denen diese demoskopischen Umfragen, die immer wiederkehrenden demoskopischen Umfragen, eben einen Effekt auslösen. Man kann zum Beispiel denken an sowas wie ein Momentum. Wenn Sie mit jeder Umfrage als Partei einen Prozentpunkt mehr haben oder vielleicht nochmal einen Prozentpunkt im Vergleich zu einer Umfrage, in der Sie ohnehin schon schlecht dastanden, nochmal einen Punkt verlieren, naja, dann erzeugt es quasi Trends, demoskopisch unterfüttert, die Sie dann als Partei tatsächlich nur ganz, ganz schwer brechen können. Das wäre so ein Beispiel, dass einfach solche Trends manifestiert und auch gefestigt werden. Wir reden auch ganz viel über Koalitionen in diesen Tagen. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir wissen nicht, welche Koalitionen am Sonntag nach der hessischen Landtagswahl erstens möglich sein werden und zweitens sich dann auch tatsächlich bilden werden. Aber trotzdem liefern natürlich auch demoskopische Umfragen genau für diese Diskussionen Futter. Welche Koalition hat denn jetzt gerade nach dem letzten Hessentrend eine Mehrheit? Für welche reicht's nicht? Naja, und dann kommen wieder die Wählerinnen und Wähler, die unentschlossenen strategischen Wählerinnen und Wähler, die vielleicht genau darauf reagieren und sich dann überlegen, okay, eigentlich hätte ich aber gern Koalition A, für die reicht's gerade nicht, ausweislich eine Umfrage. Also sollte ich mein Verhalten vielleicht so und so anpassen. Also da sehen Sie wieder, das ist ein Effekt, der dann demoskopisch letztlich ausgelöst ist.
Der verstärkt wird dadurch, dass, wenn wir den Umfragen wieder glauben dürfen, die Wähler sich immer später entscheiden. Also in Hessen, sagt wieder der Hessentrend, den Sie eben schon erwähnt haben, 44% unentschiedene Wähler. Zeitpunkt heute oder als dieser Hessentrend erhoben wurde, also vergangene Woche, dann bedeutet das, ich rechne eigentlich die ganze Zeit mit einer Mehrheit von Wählern, die ich gar nicht erfassen kann, weil 44% unentschiedene Wähler, wie kann ich da seriös etwas hinschreiben?
Das ist eine Herausforderung für Demoskopen. Das heißt übrigens auch, wenn Sie 1000 Leute heutzutage befragen, dass Sie eben nicht von 1000 Leuten wirklich eine Partei hören, die Sie am Sonntag wählen wollen, sondern dass Sie von ganz vielen Wählerinnen und Wählern vielleicht hören, ich weiß es noch nicht. Also das sollte man bei mancher Publikation von Umfrageergebnissen dann auch nochmal im Kopf behalten. Aber richtig ist natürlich, das heißt erstmal, dass Wahlkämpfe potenziell wichtiger werden, weil einfach, jetzt mal sehr plastisch gesprochen, mehr zu holen ist auf der Zielgerade, weil einfach noch mehr Menschen unentschlossen sind. So ein bisschen Wasser kann man in diesen Wein gießen, denn nicht unerhebliche Anteile der Unentschlossenen werden vielleicht am Ende zu Nichtwählern, Nichtwählerinnen. Das reduziert das Problem aus demoskopischer Sicht dann wieder ein wenig. Aber trotzdem, da ist mehr zu holen, da ist mehr Unsicherheit im Spiel und deswegen erleben ja wir auch doch immer wieder Umfragen oder Wahltage, sollte ich sagen, bei denen dann das Ergebnis am Ende doch anders ist, als wir es im Vorfeld erwartet haben.
Was wir eben im Beitrag nochmal beigebogen bekommen haben, was wir Journalisten auch manchmal vergessen, das sind Umfragen vor der Wahl und keine Prognosen. Die Prognosen entstehen erst am Wahltag selbst und zwar durch Befragung von Wählern, die eben nicht Nichtwähler sind, sondern die tatsächlich das Wahllokal gerade verlassen haben. Also zumindest mal drin waren und irgendwo was gemacht haben. Das war einer der Merksätze im eben gehörten Beitrag. Ein Merksatz, den wir immer wieder gerne vergessen. Warum ist das eigentlich so? Wir wissen das doch alle. Und dennoch nehmen wir die Umfragen wie Prognosen, also wie reale Daten und nicht wie Momentaufnahmen, wie Sie es eben genannt haben. Ist das die Macht der Balkendiagramme?
Ja, ich glaube, es ist erstmal so was Menschliches, dass man schon irgendwie gerne wissen würde, wie sich die Zukunft entwickelt und was dann vielleicht da auch an so einem Wahlsonntag passiert. Das ist das eine. Dann sagen gerade Umfrageinstitute natürlich mantrahaft, dass es keine Prognosen sind. Zugleich gibt es dann aber so alternative Begriffe, dann ist irgendwie von Projektionen die Rede. Also irgendwie nimmt man ja schon für sich auch dann in Anspruch, da durchaus was Belastbares über die Zukunft sagen zu können. Also wenn man das ganz offensiv nicht wollen würde, dann könnte man sicherlich an der einen oder anderen Stelle das noch deutlicher machen. Und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Ja, Umfragen sind vielleicht auch schwieriger geworden heutzutage und sie mögen auch weniger belastbar sein, aber wir sollten vor allem viel, viel stärker, Sie haben das so ganz selbstverständlich in Ihrer Frage formuliert, aber wir sollten noch viel stärker diesen Punkt machen, dass es Stimmungsbilder sind, dass sie auch mit Unsicherheiten verbunden sind, dass da noch eine Menge passieren kann. Wenn ich es mal zuspitzen darf, wenn dann Ergebnisse mit Nachkommastellen veröffentlicht werden, dann suggeriert es natürlich ein Maß von Präzision und Vorhersagbarkeit, was letztlich eigentlich Umfragen nicht hergeben.
Das heißt, das halten Sie für unseriös?
Zumindest fehlen mir da ergänzende Informationen, die sagen, ja, das ist vielleicht der Anteil, den wir in der Umfrage gemessen haben, von mir aus 30,5%. Aber eigentlich heißt es, dass in der in der Grundgesamtheit, in der Menge aller Wählerinnen und Wähler in Hessen der Anteil irgendwo zwischen vielleicht 28 und 32 also Prozent
wenn,
liegt.
Wenn die Unsicherheit bei 2,5% liegt, dann können es eben auch nicht 30,5, sondern 33 sein.
Ja, und das ist einfach der Preis, den sie dafür zahlen, dass sie 1000 Leute befragen, aber eigentlich eine Aussage treffen möchten, die sich auf Millionen von Bürgerinnen und Bürgern in Hessen bezieht. Dafür zahlen sie einen Preis, das ist statistische Unsicherheit. Aber natürlich wäre so eine Überschrift wie Union liegt irgendwo zwischen 25 und 35%, um es mal noch dramatischer zuzuspitzen, jetzt so mäßig attraktiv, das ist mir auch klar. Merken wir übrigens, dass eben unterschiedliche Systeme hier am Werk sind. Wir haben so eine demoskopische Logik, die würde das eigentlich vielleicht genauso verlangen. Aber die mediale Logik, Klammer auf, Sie haben es gesagt, Medien zahlen ja auch Umfragen, die möchte natürlich nicht solche Bilder, sondern die möchte eben Präzision und Zuspitzung. Das passt manchmal nicht zusammen, aber das sollten wir trotzdem natürlich anerkennen.
Wenn es so ist, wie immer wieder behauptet, dass sich Wähler immer kürzer vor der Wahl entscheiden, dann werden ja diese Umfragen immer wichtiger, weil sie ja, das haben wir ja gerade schon rausgearbeitet, Entscheidungshilfen für diese unentschlossenen Wähler sind, oder?
Ja, sie sind, also generell wird Wahlkampfkommunikation wichtiger und wenn dann Wählerinnen und Wähler für sich den Anspruch haben, eben strategisch zu wählen, dann mögen sie eben besonders auf diese vermeintlich so präzisen Umfragen zurückgreifen, um ihr Wahlverhalten dann am Ende zu optimieren. Also kann man schon so sehen, es hängt immer auch so ein bisschen von bestimmten Konstellationen ab, bringt eine Partei mit der 5%-Hürde, stehen bestimmte Koalitionen auf dem Spiel. Wenn das der Fall ist, naja, dann sind genau Konstellationen gegeben, die es für demoskopische Umfragen dann besonders leicht machen, Einfluss auszuüben.
Sollten sich die Demoskopen dann nicht kurz vor der Wahl zurückhalten, so wie das Infratest DIMAP und die ARD machen? Heute kam eine Umfrage von INSA, die die Bild-Zeitung in Auftrag gegeben hat. Und das ZDF und die Forschungsgruppe Wahlen kommen erst am Donnerstag, also am Donnerstag vor dem Wahlsonntag.
Ja, das ist eine alte Debatte. Ich meine, man könnte jetzt sagen, auch Medien stellen ja nicht ihren Betrieb ein. Wir verbieten auch niemand irgendwie dem Nachbarn vielleicht zu sagen, dass Kandidat A doch eigentlich gut ist. Aber wichtig schien mir genau an der Stelle, dass man eben den Grad der Belastbarkeit von solchen Umfragen thematisiert. Und es ist bei weitem nicht so, dass eine Umfrage nur deshalb, weil sie kurz vor dem Wahltag veröffentlicht wird, genau deswegen auch zwangsläufig besser ist. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, ein strategischer Wähler, wenn der samstags erfährt, wie es steht, dann mag das umso stärker den Anreiz schaffen, das Verhalten nochmal anzupassen. Also man könnte sogar provokant jetzt dagegen formulieren, gerade Umfragen ganz kurz vor einer Wahl, die schaffen erst recht Anreize, dann darauf zu reagieren. Also ganz so einfach ist es sicherlich nicht. Es hat natürlich auch so ein bisschen was mit Berufsfreiheit von Demoskopen zu tun. Also wir müssten schon sehr, sehr gut begründen, warum wir genau an dieser Stelle möchten, dass bestimmte Informationen eben nicht mehr erhoben oder vielleicht zumindest nicht mehr veröffentlicht werden. Alles andere aber dann trotzdem so weiterlaufen kann wie in den Wochen zuvor auch.
Thorsten Faas, Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut in der FU Berlin. Recht herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Wählen nach Zahlen, die Macht der Demoskopen, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, stammt aus Hans Magnus Enzensbergers Kinderbuch Der Zahlenteufel. Der erscheint dem Robert und erklärt ihm die Zahlen, wobei er sagt, dass der Umgang mit den Zahlen eigentlich ganz einfach ist, was aber genau das Teuflische sei. Deshalb der Zahlenteufel.
Das Teuflische an den Zahlen ist, dass sie so einfach sind, sagte der Zahlenteufel. Im Grunde brauchst du nicht einmal einen Taschenrechner dazu. Du brauchst, um damit anzufangen, nur eins, die Eins. Mit der kannst du fast alles machen. Wenn dir zum Beispiel große Zahlen Angst machen, sagen wir mal 5.723.812, dann fang es einfach so an. 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 und so weiter. So lange, bis du bei 5 Millionen und so weiter angekommen bist. Sag bloß nicht, dass dir das zu kompliziert ist. Das kapiert doch der letzte Idiot, oder? Schon, sagte Robert. Und das ist noch nicht alles, fuhr der Zahlenteufel fort. Er hielt jetzt einen Spazierstock mit silbernem Knauf in der Hand und wirbelte damit vor Roberts Nase herum. Wenn du bei 5 Millionen und so weiter angekommen bist, zählst du einfach weiter. Du wirst schon sehen, das geht bis ins Unendliche. Es gibt nämlich unendlich viele Zahlen. Robert wusste nicht, ob er das glauben sollte. Woher willst du denn das wissen? Fragte er. Hast du es ausprobiert? Nein, habe ich nicht. Erstens würde das zu lange dauern und zweitens ist es überflüssig. Das leuchtete Robert nicht ein. Entweder ich kann bis dahin zählen, dann ist es nicht unendlich, wandte er ein, oder es ist unendlich, dann kann ich nicht so weit zählen. Falsch, schrie der Zahlenteufel. Sein Schnurrbart zitterte, er wurde rot im Gesicht, sein Kopf schwoll an vor lauter Wut und wurde immer größer. Falsch? Wieso falsch? Fragte Robert. Dummkopf, was glaubst du, wie viele Kaugummis bis heute auf der ganzen Welt gekaut worden sind? Weiß ich nicht. Schätzungsweise. Entsetzlich viele, sagte Robert. Allein Albert und Bettina und Charlie, die in meiner Klasse und die in unserer Stadt und die in ganz Deutschland und die in Amerika, das geht in die Milliarden. Mindestens, meinte der Zahlenteufel. Also nehmen wir an, wir wären beim allerletzten Kaugummi angekommen. Was mache ich dann? Ich ziehe einen neuen Kaugummi aus der Tasche und schon haben wir die Zahl aller bisher gekauten Kaugummis plus eins, die nächsthöhere. Hast du kapiert? Ich brauche die Kaugummis gar nicht zu zählen. Ich gebe dir einfach ein Rezept an, wie es weitergeht. Mehr braucht es nicht.
Weshalb auch nach der Umfrage und ihren Zahlen vor der Umfrage und deren Zahlen vor der Wahl und deren Zahlen und vor der Umfrage und deren Zahlen ist und es immer so weitergeht. Nur, dass die Zahlen aus den Umfragen nicht nur Zahlen sind, sondern Bedeutung haben und plus eins oder minus eins und nochmal eins und nochmal eins ein ganzes Land verändern kann. Und was sagen nun die Umfragenzahlen für Hessen? Nikolaus Buschlitter.
5 Tage vor der Landtagswahl deutet sich ein spannender Wahlabend an. Der Hessentrend im Auftrag der ARD-Tagesthemen vom vergangenen Donnerstag zeigt, dass die beiden großen Volksparteien CDU und SPD weiter an Boden verlieren. Demnach kommt die hessische CDU auf nur noch 26%, ein Minus von über 12 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2013. Die Union bliebe damit zwar stärkste Partei, würde jedoch zum ersten Mal seit den 60er Jahren unter die 30-Prozent-Marke rutschen. Auch die SPD fällt zurück um knapp 9 Punkte auf 21%. Es wäre das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der hessischen Sozialdemokratie. Knapp hinter der SPD sieht der Hessentrend die Grünen mit 20%, ein Plus von 9 Punkten gegenüber 2013. Es wäre wiederum das beste grüne Landtagswahlergebnis überhaupt in Hessen. Die AfD käme auf 12%, die FDP auf 9% und die Linke auf 8%. Mit diesen Zahlen wäre eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden vom Tisch. Auch für eine große Koalition aus CDU und SPD würde es demnach nicht reichen. Rechnerisch möglich wäre dagegen eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP oder ein Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP. Auch eine rot-rot-grüne Koalition könnte auf eine Mehrheit im hessischen Landtag kommen. Trotz der dürftigen Umfragewerte für seine Partei, für den Spitzenkandidaten der SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, ist noch nichts entschieden.
Ich glaube, dass in diesen Umfragen in der Tat dokumentiert ist, dass alles möglich ist. Ich sag mal, für demokratische Verhältnisse gibt es schlimmere Verhältnisse als solche.
Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Volker Bouffier analysiert, die schlechte Stimmung in der GroKo in Berlin schlage sich inzwischen auch in Hessen nieder.
Die Parteien der Großen Koalition leiden darunter. Das geht ja nicht nur uns so, sondern auf einem tieferen Niveau auch der SPD. Und deshalb haben die Grünen natürlich auch so einen Lauf. Sie sind nirgends dabei und können sozusagen voll gegen GroKo fahren.
Dazu passt auch, dass zum ersten Mal im Hessentrend die Grünen in der schwarz-grünen Koalition besser bewertet werden als die CDU. Mit der grünen Regierungsarbeit sind 55% der Hessen zufrieden, mit der CDU nur 42%. Der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir bleibt außerdem der populärste hessische Politiker, noch vor Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU und dessen Herausforderer von der SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel.
So sieht das aus in Hessen nach dem letzten Hessentrend. Und was sagt uns das? Vielleicht nichts. Und warum das so ist, zeigt ein Blick auf Bayern, wo bekanntlich schon gewählt wurde. Nikolaus Neumeier, Redaktionsleiter der Landtagsredaktion des Bayerischen Rundfunks in München. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn man sich heute noch einmal die letzten Umfragen anschaut, die vor der Landtagswahl in Bayern am vorvergangenen Sonntag veröffentlicht worden sind, dann stellt man fest, dass die Koalition, auf die es in Bayern jetzt hinausläuft, nach den Umfragewerten gar nicht möglich gewesen wäre. Da lag die CSU bei 33-34%. Am Ende kam sie mit 37,2% aus der Wahl. Woran liegt das? Haben die Demoskopen schlecht gearbeitet oder war es wieder diese Momentaufnahme der Umfragen? Oder waren es die Wähler, die sich am Schluss anders entschieden haben?
Vielleicht haben sich am Schluss die Wähler anders entschieden. Es war ja auch in Bayern so, wie es jetzt wohl in Hessen sein wird,
40-50% Unentschiedene. Allerdings die jetzige Koalition, die jetzt verhandelt wird in Bayern, war bis kurz vor der Wahl durchaus denkbar, rechnerisch. Und ich glaube, da kommt jetzt das politische Kalkül ins Spiel, auf das die Parteien auch gesetzt haben. Die Freien Wähler zum Beispiel haben ganz bewusst während des Wahlkampfes darauf gesetzt, als die bessere CSU wahrgenommen zu werden, aber auch als die bessere AfD. Also die Spekulation darauf, dass sich Wähler, die aus Protestgründen vielleicht für die AfD entschieden hätten, nach den Ereignissen von Chemnitz dies nicht mehr tun und deswegen die bürgerlich-konservative Protestpartei in Anführungszeichen Freie Wähler wählen. Das war das Kalkül der Freien Wähler, das scheint aufgegangen zu sein. Und das Kalkül der CSU war es, nach einer Entscheidung oder einer umstrittenen Entscheidung, so muss man sagen, des Ministerpräsidenten Markus Söder, die AfD zu attackieren. Denn Horst Seehofer wollte sie eigentlich nicht attackieren, weil er der Meinung war, damit macht man die AfD nur groß. Söder hatte sich entschieden, nach den Sommerferien in Bayern die AfD zu attackieren und ihr Wähler abzunehmen und hat am Schluss letztlich davon profitiert. Er selbst sprach von einem Last-Minute-Swing und ich denke, da waren auch Stimmen dabei von Protestwählern, die vielleicht mit der AfD geliebäugelt hätten.
Aber es gab ja auch tatsächlich so eine Last-Minute-Kampagne der CSU in Bayern. Da gab es dann plötzlich nicht mehr das Thema Flüchtlinge, sondern da gab es dann plötzlich das Thema Stabilität ist wichtig, wir sorgen weiter dafür, nur mit uns geht es weiter in stabilen Verhältnissen.
Ja, das versucht ja offenbar jetzt auch der hessische Spitzenkandidat Bouffier, das Thema Stabilität und nach dem Motto Bayern muss Bayern bleiben. Bei Ihnen heißt es vielleicht Hessen muss Hessen bleiben. Den Versuch gab es. Allerdings muss man den in Bayern, denke ich, noch einmal anders erklären. Da war ja auch von Gegenwind aus Berlin die Rede, aber wir hatten in Bayern ja den Inner-CSU-Konflikt, also den Konflikt der Landespolitiker, vor allem des Ministerpräsidenten, gegen den Parteivorsitzenden, der mit seinen Äußerungen zur Asylpolitik, aber eben auch mit seinem politischen Stil generell der CSU schon auch vielleicht moderate Wähler weggenommen hat, so zumindest die Analyse. Und das war auch unsere Beobachtung als Journalisten. Also ich glaube, das hat schon nochmal eine Rolle gespielt. Und die CSU spielt ohnehin traditionell die Karte wir gegen die in Berlin. Und also nach dem Motto, wir machen hier in Bayern unser eigenes Ding, wir lassen uns nicht reinreden von den Berlinern und grenzen uns ab davon. Und das hatte bislang immer gut funktioniert. Diesmal war es fragwürdig. Ich glaube, es ist zumindest dem Spitzenkandidaten der CSU am Schluss gelungen, ein bisschen noch die Aufmerksamkeit auf sein landespolitisches Programm zu lenken.
Um da mal kurz zu bleiben, was die Umfragen ja auch machen ist, sie fragen die Menschen nicht nur, wen sie wählen würden oder welche Partei sie wählen wollen, sondern auch, welche Themen ihnen wichtig sind. Und da war es doch so, dass die CSU mit ihrer Themenwahl, also Flüchtlinge ganz vorne, Migration das größte Problem, schief lag in Bayern, oder?
Genau, das lässt sich wirklich an den Ergebnissen von Infratest wunderbar ablesen. Also das Thema Flüchtlinge, Asylpolitik war das drittunwichtigste. Das unwichtigste war Wirtschaft. Das fand ich auch interessant, dass die CSU der irrigen Meinung war. Genau, ja, aber sie war der Meinung, wenn man den Bayern sagt, dass es ihnen gut geht, dann ist es sozusagen das Argument, nochmal CSU zu wählen. Und das wird eher hingenommen als Thema, dass es ja gesetzt ist. Das wichtigste Thema für viele oder eines der wichtigsten Themen war Umwelt- und Naturschutz. Hier hatte die CSU eklatante Einbußen und die Grünen enorme Zuwächse. Also das erklärt vielleicht auch, wieso die Grünen so stark sind in wirtschaftlich starken Ländern. Meine Interpretation, die ist jetzt nicht hinterfüttert mit Demoskopie, ist auch die, dass man in einem wirtschaftlich starken Land ohnehin der Meinung ist, man kann sich jetzt auch Umweltschutz leisten. Die existenziellen Dinge sind nicht mehr das Wichtige und ob man noch 1000 Lehrer oder 1000 Polizeibeamte zusätzlich einstellt, das ist fast schon Standard. Aber die Frage, wie viel leisten, wie viel Geld geben wir aus für die soften Dinge im Leben, in einem Gemeinwesen. Das war vielleicht oder ist vielleicht den Menschen in prosperierenden Gemeinwesen wichtig, weil sie sagen, wir haben ja das Geld dafür. Aber das konnte man wirklich ablesen. Die Verluste der CSU und die Kompetenzzugewinne bei den Grünen lagen genau in diesem Bereich.
Nikolaus Neumeier, der Redaktionsleiter der Landtagsredaktion des Bayerischen Rundfunks in München. Recht herzlichen Dank dorthin. Wählen nach Zahlen, die Macht der Demoskopen, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt noch einmal eine Geschichte vom Zahlenteufel, diesmal eine, mit der man auch Koalitionsarithmetik betreiben könnte.
Aber etwas fehlt, sagt der Zahlenteufel. Was denn? Die Null. Warum denn? Fragt Robert. Weil die Null die letzte Ziffer ist, auf die die Menschen gekommen sind. Das ist auch kein Wunder. Die Null ist nämlich die raffinierteste Zahl von allen. Und weißt du warum? Weil die Römer keine Null hatten. Verstehe ich nicht. Und überhaupt du mit deiner Null. Null ist einfach doch nix. Richtig. Das ist ja das Geniale an der Null, sagte der Alte. Aber wieso ist nix überhaupt eine Zahl? Nix zählt doch gar nicht. Vielleicht doch. Nur ist es nicht so leicht, sich an die Null heranzurobben. Versuchen wir es trotzdem. Weißt du noch, wie wir den großen Kaugummi aufgeteilt haben unter all den Milliarden Menschen, von den Mäusen gar nicht zu reden? Die Portionen sind immer kleiner geworden, so klein, dass man sie überhaupt nicht mehr sehen konnte, nicht einmal unter dem Mikroskop. Und wir hätten so weitermachen können mit dem Teilen, doch das Nix, die Null, hätten wir nie erreicht, fast, aber nie ganz, sagte der Zahlenteufel. Also, sagte Robert, also müssen wir es anders anfangen. Vielleicht versuchen wir es mal mit dem Minus. Mit dem Minus geht es leichter. Der Alte streckte seinen Spazierstock aus und tippte eine der riesenlangen Einsen an. Schon fing sie an zu schrumpfen, bis sie ganz bequem und handlich neben Robert stand. So, dann rechne mal. Ich kann nicht rechnen, behauptete Robert. Unsinn. 1 minus 1 ist 0, sagte Robert. Ist doch klar. Siehst du? Ohne 0 geht es nicht. Aber wozu soll man sie hinschreiben? Wenn nichts übrig bleibt, braucht man auch nichts hinzuschreiben. Wozu eine eigene Ziffer für etwas, das es gar nicht gibt?
Aus Hans Magnus Enzensbergers Mathematik-Erklärbuch Der Zahlenteufel. Kann der Zahlenteufel auch erklären, warum eine ehemalige Volkspartei plötzlich nur noch unter 10%, noch nicht bei Null, aber unter 10% der Wählerstimmen auf sich vereinen kann? Wie geschehen in Bayern, wo die SPD mit 9,7% aus der Landtagswahl ging und damit auf Platz 5 in der Wählergunst abrutschte, hinter CSU, Grünen, Freien Wählern und AfD in dieser Reihenfolge? Das kann der Zahlenteufel nicht erklären. Auch nicht, wo am Ende die beiden Spitzenkandidaten der bislang noch stärksten hessischen Parteien landen werden. Als Vertreter der Volksparteien sind sie in den Wahlkampf gesprungen. Und als was werden sie landen? Heidi Radwilas über Volker Bouffier und Thorsten Schiffer-Gümbel.
Hier der eine, Volker Bouffier, 66 Jahre, Jurist, verheirateter Familienvater, Urgestein der hessischen Politik, seit 2010 Regierungschef in Hessen. Und hier der andere, Thorsten Schäfer-Gümbel, 49 Jahre, Familienvater, hat Politik studiert, übernahm nach der Ypsilanti-Schlappe der SPD den Partei- und Fraktionsvorsitz der SPD in Hessen, versucht im dritten Anlauf Ministerpräsident zu werden. Hessen, einstiges Kernland der SPD, wird seit 19 Jahren von der CDU regiert. Schäfer-Gümbel meint, in Sachen Wohnungs-, Verkehrs- und Bildungspolitik seien das 19 Jahre Stillstand gewesen.
Und nach 19 Jahren glaubt niemand, dass diejenigen, die das in 19 Jahren nicht hingekriegt haben, das in den nächsten 5 hinkriegen.
Außerdem sagt Schäfer-Gümbel,
dass der Politikwechsel nur mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Hessen und mit mir als Ministerpräsident möglich ist.
Volker Bouffier hat erwartungsgemäß einen anderen Blick auf Hessen. Er habe es nicht nur geschafft, die erste schwarz-grüne Koalition in Hessen zu bilden, sondern die arbeite auch noch gut und ohne Streit. Deshalb sagt Bouffier,
ich möchte Hessen so stabil halten, wie wir das die letzten 5 Jahre gezeigt haben. Eine Regierung ohne Krawall, ohne Krach, aber erfolgreich.
An dem, was Schäfer-Gümbel und die SPD für Hessen wollen, lässt Bouffier kein gutes Haar. Warnt vor einem linken Bündnis in Hessen. Und auf dem CDU-Parteitag Anfang September schimpfte er,
dass eine Partei, wenn man mal grob zusammenrechnet, was die hessische SPD alles fordert, jährlich 4 Milliarden mehr ausgeben will, ohne einen konkreten Vorschlag, wie man das eigentlich finanziert. Meine Damen und Herren, wenn man den Menschen ununterbrochen alles verspricht, dann weiß jeder normale Bürger, wer allen alles verspricht, wird am Ende alle enttäuschen.
Enttäuschen dürfte Bouffier allerdings auch, dass die Umfragewerte der CDU in Hessen in den vergangenen Monaten immer schlechter geworden sind. Obwohl die schwarz-grüne Koalition laut Umfragen von den Hessen recht ordentliche Noten bekommt. Auch die SPD schwächelt, wenn auch nicht so stark wie im Bund. Im Hessentrend der ARD-Tagesthemen gab es vergangene Woche 26% für die CDU, 21% für die SPD. Experten sagen, hier spiegelt sich die Unzufriedenheit der Wähler mit der Arbeit der GroKo in Berlin. Aber auch die Zufriedenheit mit dem Kurs der Grünen in Berlin und in Hessen. Die Grünen kommen laut Hessentrend auf 20%. Bei der Landtagswahl 2013 waren es noch rund 11%. Volker Bouffier reagiert so darauf.
Ich gönne den Grünen alles, aber bis zum gewissen Grad. Ne?
Jedenfalls scheint nicht ausgeschlossen, dass die Grünen der SPD ihren Platz links der Mitte streitig machen könnten. Auch die Karten für das Amt des Ministerpräsidenten wären dann unter Umständen neu zu mischen.
Heidi Radwilas war das aus Wiesbaden und auch dort jetzt für uns Christopher Plass, der Leiter unseres Landesstudios. Guten Tag.
Hallo, guten Abend.
Heute kam wieder eine Vorwahlumfrage zu den hessischen Landtagswahlen, diesmal von INSA, einem Institut, das die Bild-Zeitung beauftragt. Danach hat die CDU derzeit 26, die Grünen haben 21, genauso viel wie die SPD und die Linken liegen weiter bei 8. Das heißt, Rot-Rot-Grün wird da immer sichtbarer. Bevor ich jetzt frage, was uns das sagt, mal eine ganz andere Frage. Haben Sie manchmal auch den Eindruck, solche Umfrageergebnisse machen nicht nur Politik, weil sie veröffentlicht werden, sondern sie sollen es auch?
Ja, das ist sicherlich manchmal auch vielleicht sogar ein bisschen der Impuls von manchen Medieninstituten, die, sagen wir mal, solche Umfragen in Auftrag geben. Das würde ich gar nicht mal außen vor lassen, dass die eine oder andere Zeitung, das ein oder andere Verlagshaus möglicherweise sogar ein Interesse daran hat, mit solchen Umfragen Politik zu machen. Beinhaltet natürlich auch die Unterstellung, dass man dann tatsächlich anhand der Fragen oder anhand der Auswahl der Befragten dann tatsächlich das auch etwas manipulieren kann.
Und man kann vielleicht die unentschlossenen Wähler noch mobilisieren, dann doch die CDU zu wählen, so wie das in Bayern mit der CSU geklappt hat, wie wir es eben aus München gehört haben.
In der Tat, manchmal ist es ja auch so, dass die Parteien selbst Umfragen in Auftrag geben. Heißt nicht immer, dass man die in der Öffentlichkeit auch zur Kenntnis bekommt, aber auch so etwas wird natürlich gemacht.
Nun fährt die CDU in Hessen eine Last-Minute-Kampagne. Ich weiß nicht, ob die vorher schon geplant war oder ob die jetzt aus der Taufe gehoben worden ist in Schnelle. Wir haben viel erreicht, sagt die ungefähr, wir stehen für Stabilität, wir wollen weitermachen. Etwas Ähnliches hat auch Söder in Bayern gemacht und es passt zu den guten Bewertungen der schwarz-grünen Landesregierung. Aber warum zahlen diese guten Bewertungen, wie eben vorher schon im Beitrag gehört, eigentlich mehr bei den Grünen ein?
Ja, ich denke, da muss man einfach, und das ist ja in der Sendung auch schon angeklungen, das, was in Berlin passiert oder passiert ist, sicherlich mit einbeziehen. Tatsächlich ist ja so, dass die Schwarz-Grünen als solche gute Noten bekommen. Auch die schwarz-grüne Koalition ist ja heute die beliebteste Koalitionskonstellation. Das war vor 5 Jahren noch ganz, ganz anders. Jetzt rangiert das ganz oben. Das ist ja, wenn man so will, auch ein kleines Verdienst der CDU oder zumindest vom Volker Bouffier, der ja den Weg dafür geebnet hat. Insofern, wenn man sich das genauer anschaut, ist doch eher zu konstatieren, dass der allgemeine Sog, der die Volksparteien, also die CDU und die SPD nach unten zieht und das, was eben, wofür sie dann stehen mit Blick auf das, was in Berlin passiert, dass das ein wesentlicher Bestimmungsfaktor ist, denn Bouffier ist beispielsweise ja immer noch im Vergleich zu Schäfer-Gümbel deutlich populärer oder die Zufriedenheit zumindest ist mit ihm größer und es ist nicht so richtig erkennbar, warum jetzt, sagen wir mal, Unzufriedenheit mit der landespolitischen Linie tatsächlich ursächlich dafür ist, warum die CDU so abstürzt.
Nach keiner der letzten Umfragen könnte die, wir sollen ja keine Koalitionsarithmetik damit machen, weil es ja nur Umfragen und Momentaufnahmen sind, aber wir müssen es natürlich trotzdem. Nach keiner der letzten Umfragen könnte die schwarz-grüne Regierung weitermachen in Hessen. Wenn die Last-Minute-Kampagne der CDU klappt, wie in Bayern, dann schon. Wie schätzen Sie die Grünen ein? Würden die gerne weitermachen mit der CDU?
Das schätze ich so ein, ja, in der Tat. Es ist ein bisschen mit Besorgnis auf beiden Seiten registriert worden, dass es eben diese schwarz-grüne Mehrheit derzeit rechnerisch in den Umfragen nicht gibt. Das ist verbunden mit einer gewissen Hoffnung, dass es vielleicht doch noch klappt, dass die Grünen tatsächlich so stark abschneiden, wie jetzt die Umfragen das signalisieren. Das ist bei den Grünen auch nicht selbstverständlich. Es gibt auch immer wieder Hinweise darauf, dass die Grünen tatsächlich dann ein bisschen schlechter abgeschnitten haben, als die Umfragen vorhergesehen haben. Es gibt die Hoffnung übrigens auch unter Verweis auf Bayern, dass die CDU am Ende doch etwas besser abschneidet als diese 26%, die wir zuletzt hatten. Und es gibt, wenn man so will, eine kleine Rechnung, dass man sagt, naja, es könnte ja sein, dass dieser hessische Landtag am Ende größer sein wird als der alte. Bislang sind es ja 110 Mandate. Es könnte aber sein, dass Überhangmandate dazukommen. Die werden im Wesentlichen vermutlich auch von der CDU geholt. Und dann könnte es spekulativ vielleicht doch noch eine ganz, ganz knappe Mehrheit für Schwarz-Grün geben. Aber bei 6 Fraktionen, die aller Voraussicht nach dann in den Landtag einziehen, ist das allerdings mehr als zweifelhaft.
Weil es uns ja heute primär um die Macht der Umfragen geht. Was kann solch eine Umfrage, wo die CDU schlecht dasteht, bewirken bei der Wählerklientel der CDU in Hessen? Die war ja ehemals eine der konservativeren Landesverbände der Union. Kommen dann abgesprungene Wähler zurück von der AfD oder gehen sie doch nicht zu den Grünen?
Also es kann sein, dass ein Teil der Wähler von der AfD zurückkommt. Das ist durchaus möglich, zumal ja die hessische CDU ihre Gangart und ihre Tonart vor allem in Richtung AfD ja deutlich verschärft hat. Bouffier hat ja da einen Strategiewechsel eingeläutet unter dem Motto, wir versuchen jetzt richtig, sie sozusagen als schmutzige Bande darzustellen. Und er hofft natürlich, dass da enttäuschte Leute oder auch trotzige Leute, die früher vielleicht mal CDU gewählt haben, dann auch am Ende doch wieder zurückkommen. Allerdings, ob das klappt, ist alles andere als sicher, denn die Linke sagt ja beispielsweise, am Ende wollen die Leute doch das Original wählen und möglicherweise nicht mehr die Kopie, die CDU. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Stabilitätsargument verfängt, dass insbesondere jetzt in den letzten Tagen auch die landespolitischen Aspekte, wie zum Beispiel in der Bildungspolitik, natürlich in der Wirtschaftspolitik, in der Sicherheitspolitik, dann doch noch mal etwas stärker fangen und den einen oder anderen, zumindest im Lager der Unentschlossenen, tatsächlich dazu bewegen, der CDU noch die Stimme zu geben. Es kann allerdings auch sein, das haben wir ja in Bayern beobachtet, ich weiß nicht, ob sich das in Hessen fortsetzen wird, dass aus dem konservativen Lager dann doch mehr und mehr Leute sagen, ach nee, wir wählen mal die Grünen, denn damit sind wir auch gut bedient.
Christopher Plass, Leiter unseres Landtagsstudios in Wiesbaden. Wir hören uns gleich nochmal. Wählen nach Zahlen, die Macht der Demoskopen, der Tag in HR2 Kultur. Und hier kommt noch einmal der Zahlenteufel und diesmal macht er uns eine echte Koalitionsspielchen vor.
Das ist eben das Teuflische an der Mathematik, sagte der Zahlenteufel. Es passt alles zusammen. Naja, sagen wir mal lieber fast alles. Denn die Primazahlen, du weißt ja, die haben ihre Mucken. Und auch sonst muss man verdammt aufpassen, sonst kann man leicht auf die Nase fallen. Aber im Großen und Ganzen geht es in der Mathematik wirklich sehr ordentlich zu. Das ist es ja, was manche Leute so an ihr hassen. Ich kann aber Saubären und Erzschlamper nicht leiden. Und umgekehrt ist es genauso. Die mögen keine Zahlen. Apropos, schau mal zum Fenster raus. Euer Schulhof ist ja der reinste Saustall. Das musst du Robert zugeben, denn auf dem Hof lagen überall leere Cola-Dosen, zerrissene Comics und Butterbrotpapiere herum. Wenn 3 von euch einen Besen in die Hand nehmen, sähe euer Hof in einer halben Stunde sehr viel besser aus. Und wer sollen die 3 sein, fragte Robert. Albert, Bettina und Charlie zum Beispiel. Oder Doris, Enzio, Felicitas. Außerdem haben wir noch Gerhard, Heidi, Ivan, Janine und Carol. Du sagst doch, dass nur 3 gebraucht werden, sagte Robert. Ja, wandte der Zahlenteufel ein. Aber welche 3? Die kann man doch beliebig kombinieren, sagte Robert. Sicher, wenn aber nicht alle da sind? Wenn wir nur 3 haben, Albert, Bettina und Charlie, dann müssen es eben die machen. Gut, schreib's auf. Robert schrieb A, B, C. Und wenn die Doris dazukommt, was machen wir dann? Dann gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Robert überlegte. Dann schrieb er an die Tafel A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. 4 Möglichkeiten, sagte er. Zufällig kommt nun aber auch Enzio vorbei. Warum soll der nicht mithelfen? Jetzt haben wir 5 Kandidaten. Probier's mal aus.
So kann man das dann nach dem Wahlabend in Hessen auch machen. Die Wahlkämpfer der Union in Bayern und in Hessen, ebenso wie die der SPD, haben unisono gesagt, dass ihre schlechten Werte nicht sie zu verantworten haben, sondern die GroKo in Berlin, an der sie natürlich beteiligt sind, irgendwie. Und was ist jetzt in Berlin, nachdem die Bayern gezeigt bekommen haben, wie der Berliner Streit von den Wählern bewertet wird? Nichts, sagen zum Beispiel die Kollegen von der Zeit. In Berlin bewegt sich vor der Hessenwahl gar nichts. Stillhalten, nicht bewegen, Politiker-Mikado. Der Kollege Martin Mayer in Berlin stellt noch etwas anderes fest. Die Politiker starren auf die Umfragewerte wie die berühmte Maus auf die Schlange. Und die Maus ist dabei starr vor Schreck und bewegungsunfähig.
Andrea Nahles sieht müde aus. Ratlosigkeit ist der SPD-Chefin ins Gesicht geschrieben am Tag nach der Wahl in Bayern. Der Freistaat immer ein schwieriges Pflaster für die Sozialdemokraten, aber unter 10%, es gibt nichts schön zu reden.
Als SPD stehen wir zusammen, auch nach einer solchen Niederlage. Wir müssen jetzt nach vorne schauen.
Durchhalteparolen für die anstehende Wahl in Hessen, aber auch, um die eigenen Genossen zu beruhigen. Eigentlich wollte die SPD es ja besser machen in dieser GroKo mit Regierungsarbeit punkten. Das gute Kita-Gesetz, Rückkehr zur halbe-halbe Finanzierung in der Krankenversicherung, mehr Geld für Rentner, schärfere Mietpreisbremse, alles abgearbeitet nach gerade einmal einem guten halben Jahr. Alles sozialdemokratische Projekte, nur hängen bleibt offenbar etwas anderes, sagt Nahles fast trotzig.
Das schlechte Bild der Bundesregierung hat auch eben dazu beigetragen, dass Themen, die uns wichtig waren und die den Menschen wichtig waren, nicht durchgedrungen sind.
Ob das nach der Wahl in Hessen so viel anders wird, man muss ein Fragezeichen dahinter machen. Die SPD ist schwer angeschlagen, ringt um das eigene Profil. Eine durchwegs unsichere und verunsicherte Partei. Die Union dagegen gibt sich nach außen geschlossener. Doch auch hier brodelt es nach dem historisch schlechten Ergebnis in Bayern. Nicht wenige sehen in Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer den Schuldigen, der seinerseits brüsk erklärt:
Noch einmal mache ich den Watschenbaum für meine Partei nicht. Eher stelle ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung.
Wäre es ohne Seehofer einfacher? Auch hier muss man ein Fragezeichen machen, denn die beiden Volksparteien stecken in einem schwierigen Dilemma. Einerseits sollen sich SPD und Union unterscheiden, das geht aber eben nur, wenn um Positionen und Inhalte gerungen, ja gestritten wird. Andererseits entsteht so schnell der Eindruck, dass sich die GroKo im Dauerstreit befände. Ein Eindruck, der durch soziale Medien und eine 24-Stunden-Berichterstattung verstärkt wird und die gesamten vergangenen Monate überschattet hat. Ausgerechnet Horst Seehofer formuliert recht klug, dass das zum Problem für die Demokratie insgesamt geworden ist.
Es muss einfach ein Stückchen natürlicher werden bei uns, dass wir eine Debattenkultur zulassen und auch pflegen. Und nicht immer gleich die Machtfrage dahinter.
Doch die Machtfrage zu stellen, ist oft leichter als die nach den Inhalten. Mit denen zu punkten, gelingt weder Union noch SPD derzeit besonders überzeugend, auch weil der Druck groß ist. Täglich neue Meinungsumfragen unzähliger Institute sorgen für täglich neue Schlagzeilen und eine Dauererregungsspirale.
Ein historisches Tief im ARD-Deutschland-Trend, das kann die Union nicht kalt lassen.
Sowohl für die Union als auch für die SPD ist es ein neuer Tiefpunkt.
Desolat das Bild, das die SPD selbst abgibt. Deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen findet, sie sei nicht regierungsfähig.
Allein der ARD-Deutschland-Trend stellt mehrfach im Monat die Sonntagsfrage. Statistisch betrachtet ist es nur eine Momentaufnahme wenig aussagekräftig, doch der Einfluss ist enorm. Auf Parteien und das politische Klima generell. Ob das der Demokratie insgesamt hilft, hier sollte man ein Fragezeichen machen.
Noch einmal Christopher Plass, der Leiter unseres Landesstudios in Wiesbaden. Wir haben das vorhin schon thematisiert. Gibt es zu viele Umfragen zu kurz vor den Wahlen? Ist der Einfluss zu groß? Und auch, dass wir natürlich mit den Umfragezahlen eben schon gesagt, die nichts von Verlässlichkeit haben und nur Momentaufnahmen sind, schon fleißig in Koalitionsrechenreihen eintreten. Wir kommen aber jetzt nicht umhin, uns am Schluss doch noch mal Gedanken darüber zu machen, wie das in Hessen weitergehen könnte. Es hat schon mal einen Versuch gegeben, Schwarz-Grün, ob die weitermachen wollen, habe ich schon gefragt, aber es hat ja auch schon mal den anderen Versuch gegeben, Rot-Grün-Rot, müsste man jetzt von der Größe her sagen, auf die Beine zu stellen. Daran ist Weiland Andrea Ypsilanti gescheitert. Meinen Sie, die hessische SPD würde das noch mal probieren?
Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, aber anders als jetzt bei den letzten Wahlen gibt es eben auch keine Ausschließeritis mehr. Das ist ja, wenn man so will, der hessische Volkssport, dass keiner mehr nichts ausschließt. Abgesehen davon, dass man ausschließen kann, dass die CDU und die Linke irgendetwas zusammen machen oder dass die anderen Parteien mit der AfD zusammengehen würden. Aber dieses Spielchen Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot oder wie immer das dann aussehe, ist natürlich jetzt plötzlich tatsächlich auch wieder hier in den Köpfen zumindest. Der letzte Hessentrend gab auch ein bisschen Nahrung dafür, dass das rein rechnerisch eventuell am Wahltag tatsächlich vorstellbar wäre, entweder durch die SPD geführt oder vielleicht sogar die Grünen geführt. Die Linken spielen auch so ein bisschen damit unter dem Motto, wir sind zu Gesprächen bereit, wenn es einen Politikwechsel gibt. Unterm Strich muss man aber, glaube ich, realistisch einschätzen, die SPD wird sich da sehr schwer tun, weil wahrscheinlich irgendwann sozusagen wieder die Ypsilanti-Reflexe hochkommen. Die CDU spielt übrigens im Wahlkampf jetzt schon vernehmlich damit. Und die Grünen und die Linken, ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit in irgendeiner Form vereinbar ist.
Sind das parteipolitische, tatsächlich programmatische Unverträglichkeiten oder können die nicht miteinander? Persönlich meine ich.
Persönlich noch am allerwenigsten. Ich glaube, das ginge zumindest bei, was die Spitzenpositionen angeht. Aber mittlerweile insbesondere zwischen Grünen und Linken gibt es doch sehr unterschiedliche Akzente, insbesondere mit Blick auf das Staatsverständnis oder auch die Frage, welche Rolle hat der Staat und wie viel Eigenverantwortung gibt es beim Bürger. Da hat man sich schon, wenn man so will, noch ein bisschen mehr auseinandergelebt und man ist ja nicht mal mehr sicher, ob man die Grünen noch tatsächlich als Partei im linken Spektrum verorten kann oder sie selbst sagen, von der linken Mitte, das sei sozusagen die Führungskraft. Also ich persönlich glaube, dass das trotz aller Überschneidungen, die es in Einzelfragen gibt, zum Beispiel in der Bildungspolitik, nicht mehr vereinbar wäre. Und die Personen spielen eine Rolle, aber sie spielen nicht die Hauptrolle.
Also die Linken in Hessen kommen mir jetzt so links nicht vor. Ich habe da schon anderes erlebt.
Es gibt sehr viele Unterschiede also von Linken zu Linken.
Also Sie meinen, Janine Wissler ist nicht die Linke in Hessen?
Wissler ist so lange, sagen wir mal, schon auf der Oppositionsbank, dass sie, wenn es sozusagen eine Chance gäbe, da was zu drehen, Rot-Rot-Grün sicher die Chance auch ergreifen würde.
Dann habe ich irgendwie, Sie haben gesagt, keine Ausschließeritis, aber ich habe irgendwie vernommen, zwischendrin die FDP stünde für eine Ampel nicht zur Verfügung, also kein Rot-Grün-Gelb.
Ja, ich würde es mal so formulieren, die FDP erleben wir in den letzten Wochen in einem Schlingerkurs, was solche Fragen eher angeht. Es gab lange Zeit ja eine erkennbare Entfremdung von der CDU, ja fast demonstrative Entfremdung, dass man mit dem ehemaligen Koalitionspartner nichts mehr zu tun haben wollte. Da blinkte man ein bisschen nach links, also in Richtung SPD. Da wurde sozusagen die sozialliberale Gemeinsamkeit besonders beschworen. Und jetzt ist das wieder ein bisschen anders. Zuletzt hat René Rock, der Spitzenkandidat der FDP, doch sehr deutlich gesagt, ja, wenn, dann kann eigentlich nur ein bürgerliches Bündnis dabei rauskommen mit einigen grünen Beimischungen, so hat er das formuliert. Ich meine, die FDP ist bei 9%, die Grünen bei 20%. Das ist natürlich auch ein sehr selbstbewusster Ansatz seitens der Liberalen. Aber das ist deutlicher ein Statement gewesen Richtung Jamaika. Nichtsdestotrotz, am Ende, falls es so sein sollte, dass auch eine Ampel rechnerisch möglich wäre, möglicherweise sogar unter Führung eines SPD-Ministerpräsidenten, denn Schäfer-Gümbel muss ja eine Chance ergreifen, wenn sie sich ihm bietet, dann könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es zu Gesprächen kommt. Und dann ist natürlich die Frage, wer zahlt den besseren Preis?
Jamaika, das in Berlin zuletzt gescheitert war, an Herrn Lindner, der dann sagte, lieber keine Regierung als eine schlechte Regierung.
Ja, ich glaube sogar, dass es, abgesehen von der Frage, ob Schwarz-Grün möglicherweise es nochmal aus eigener Kraft schafft, am Ende die wahrscheinlichste Konstellation sein wird, ist in aller Munde. Auch die CDU hat im Prinzip den kleinen Finger schon in Richtung FDP ausgestreckt. Die FDP hat ihn im Prinzip auch schon eigentlich angenommen. Da wird man über viele Inhalte streiten müssen. Gerade Grüne und FDP sind ja in vielen Punkten durchaus auseinander. Es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten, zum Beispiel in der Betrachtung der Bildungspolitik. Das wird ein mühsamer Akt, aber die FDP weiß auch, was sie letztlich mit Lindners Kneifen angerichtet hat. Also wenn sie sich nochmal auf Koalitionsverhandlungen einlassen sollte, mit Ziel Jamaika da nochmal auszusteigen, ist sehr riskant, würde ihr, glaube ich, nicht besonders gut zu Gesicht stehen. Und was die Personen angeht, auch da gilt, es gibt viele Animositäten, aber wenn wir uns an 2013 erinnern, dass Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir eine Koalition bilden würden, hatten wir wohl alle nicht erwartet. Nichts ist mehr unmöglich.
Wenn das in Schleswig-Holstein mit Kubicki geht, dann geht das auch in
auch das.
Christopher Blass, vielen Dank nach Wiesbaden.
Fünfter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Vierter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Dritter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Zweiter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Nächster sein. Tür auf, einer raus, selber rein. Tag, Herr Doktor.
Und mit dem Jandl wollten wir Tschüss sagen für heute. Wählen nach Zahlen, die Macht der Demoskopen. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, nachhören wie immer in der ARD-App. Dort sind wir der Tag von HR2, das Original. Oder bei HR2. Bis morgen. Nein, nicht bis morgen, sag ich. Ich sag jetzt Tschüss, aber morgen Barbara Pieroth an dieser Stelle.